In dieser Botschaft soll es gehen um den Kampf. Wie kann es anders sein? Auf einem Beta-Treffen. Wir wollen lernen zu kämpfen, aber ein spezieller Kampf. Den will ich gleich beschreiben, aber lass uns unseren Lehrer einladen. Heiliger Geist, du bist der Lehrer, der uns in alle Wahrheit leitet, der das Wort lebendig macht, der zu unserem Herzen redet, der uns motiviert, überführt, stärkt und aufbaut und Klarheit gibt und Ausrichtung gibt. Und wir brauchen dich und komm du und schenk du Gnade jetzt beim Erklären des Wortes und Gnade beim Hören. Und wir danken dir für deine Treue. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns bitte gehen zu Judas, zum Judasbrief. Und dort nehmen wir zwei Verse, Vers 3 und Vers 4. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Für den Glauben zu kämpfen. Um das soll es heute gehen. Dann in Vers 4 geht's weiter und da ist die spezielle Anwendung. In dieser Situation gibt natürlich auch andere, aber hier schreibt er, was ist das Problem, warum muss für den Glauben gekämpft werden? Denn gewisse Menschen haben sich eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. So, was war passiert? Was meint er mit, Menschen haben sich heimlich eingeschlichen? Er redet nicht von Menschen, die irgendwo hinten in der letzten Reihe sitzen, die 10 Minuten nach Beginn der Veranstaltung kommen, mit Sonnenbrille und Hut ganz runter und Mantel hochgeschlagen und sitzen da ganz hinten und niemand hat sie identifiziert oder so. Er redet nicht davon, sondern er sagt, die tun etwas, was niemand durchschaut, was nicht erkannt wird, was nicht gesehen wird, was nicht wahrgenommen wird. Die sitzen nicht ganz hinten, die stehen ganz vorne. Und sie proklamieren eine falsche Botschaft, eine falsche Gnade und niemand durchschaut das so richtig. Und für den Glauben muss gekämpft werden. Das ist, was er hier uns sagt. Das sagt er allen Gläubigen. Für den Glauben müssen wir kämpfen, damit der Glaube rein bleibt, damit der Glaube so bleibt, wie Gott ihn uns gegeben hat. Der einmal überlieferte Glauben. Ein für alle Mal bedeutet dieses Wort, das ist dasselbe, was benutzt wird auch. Jesus hat einmal für die Sünde gelitten. Ein für alle Mal ist der Glaube überliefert und schriftlich festgehalten in der Bibel. Ein für alle Mal. Es gibt keine Updates, es gibt keine Änderungen, es gibt keine neuen Versionen. Ein für alle Mal ist der Glaube, den Gott uns gegeben hat, überliefert worden und der ist jetzt für alle Zeiten gültig. Diese Idee, für den Glauben zu kämpfen, ist durchaus nicht allen so geläufig. Ich zitiere mal hier aus einem E-Mail eines Pfingstpastors und das tue ich deswegen, damit ihr versteht einfach, in welcher Zeit wir leben, in welcher Atmosphäre wir hier uns bewegen. Viele von euch sind in schönen Gemeinden, die klar und gerade strukturiert sind und eine klare Lehre haben. Und manche von euch, und das ist wunderbar, aber manche von euch wissen wirklich nicht, dass das, was ihr macht, alles andere als Mainstream ist. Und dass vieles andere in eine ganz andere Richtung geht. Hört einmal, was zu diesem Thema hier ein Pfingstpastor zu schreiben hat. Wie Jesus sich gegenüber den religiösen Führern verhalten hat, kann nicht mein Maßstab sein. Weil Jesus Gott ist, hat er auch im Namen seines Vaters gesprochen, das tue ich als Mensch nicht. Ich bin weder berufen, Gott zu verteidigen, noch hat Gott es nötig, dass ich ihn verteidige. Das ist das Gegenteil von was Judas sagt. Es ist genau das Gegenteil. Natürlich, in einer Weise kann man sagen, Gott ist Gott und er spottet seiner Feinde, er lacht im Himmel über seine Feinde. Er hat es nicht nötig, dass irgendjemand ihm beisteht, dass irgendjemand ihn ermutigt oder stützt oder irgendwie hilft, auf Kurs zu bleiben oder gerade zu bleiben. Gott braucht das alles nicht. Gott braucht überhaupt keine Hilfe von irgendjemandem. Aber auf der anderen Seite, es geht um, wie wir gesungen haben. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um seinen Namen. Ja. Wie würdest du dich verhalten, wenn irgendjemand schreckliche, lästerliche Dinge über deine Frau sagt? Sagst du, ach, die ist stabil genug, die kann damit gut umgehen? Nein, du würdest deine Stimme erheben und du würdest sie verteidigen. Du würdest nicht zulassen, dass irgendjemand Lügen über deine wunderbare Frau erzählt. Aus Liebe wirst du nicht schweigen und aus Liebe, obwohl sie das vielleicht, wenn sie äußerst stabil ist, nicht bräuchte, du wirst sie verteidigen, du wirst zu ihr stehen. Und wir wollen Gott lieben, und zwar so, wie das Wort Gottes sagt, dass wir ihn lieben sollen. Ja. Und dann ist ein anderer Punkt da. Ja. Für Gott geht es um Menschen. Und Menschen bekommen die Botschaft über ihn, wer er ist, was er will und wie man ihn lieben soll, wie man mit ihm leben soll, durch Menschen. Und verführte Menschen werden Menschen verführen. Und Gott ist das nicht egal, was gesagt wird über Jesus, über das Evangelium und über den christlichen Leben steht. Das ist Gott nicht egal. Er möchte, dass das gesagt wird, was er am Anfang gesagt hat. Und weil diese Stimmen da sind und weil sie Anspruch erheben, auch im Namen Gottes zu sprechen, deswegen müssen wir für den Glauben kämpfen. Und um das geht es heute. Was bedeutet das, für den Glauben kämpfen? Und auf welcher Grundlage tun wir das? Und wie tun wir das? Und so weiter. Hier in dieser Judasstelle geht es darum, dass Leute aufgetreten sind und sie verkündigen eine falsche Gnade. Sie pervertieren die Gnade in Ausschweifung. Das ist nicht mehr die Gnade Gottes, die uns diszipliniert, die uns in Zucht hält, die uns motiviert, heilig und gerade zu leben und die uns Kraft gibt, Kompromisse draußen zu halten in unserem Leben, sondern hier ist eine falsche Gnade, die mitten in den Kompromissen einen Frieden anbietet, ohne dass der Kompromiss als Kompromiss wahrgenommen wird oder angegangen wird oder überhaupt nur das Ziel da ist, diesen Kompromiss aus dem Leben zu schaffen. So, falsche Gnade ist eine Anwendung, aber es gibt auch manche andere. Aktuelle Beispiele, wo die Wahrheit angegriffen wird im Moment, ist die Wahrheit, Jesus ist Gott. Es ist nicht nur ein Mensch, nicht nur irgendwie von Gott gesandt, sondern Jesus ist Gott. Diese Wahrheit wird im Moment vehement angegriffen. Und es wäre gut, ein Studium zu machen, dass du aus der Schrift weißt, warum ist das eine falsche Idee, wenn Menschen sagen, Jesus ist nicht Gott. Nur Gott ist Gott und Jesus ist nicht Gott. Jesus ist Gott und die Schrift ist sehr, sehr klar darüber. Und du solltest so fit sein in der Schrift, dass du aus der Schrift zeigen kannst, das ist die Wahrheit. Jesus ist wirklich Gott. Okay. Ein anderer Punkt, natürlich ist euch sicherlich geläufig, das ist die ganzen Fragen, die der Untergrund sind zum ganzen Thema Ökumene. Ja, das ist ein Schlachtfeld der Wahrheit. Ja, und da geht es um die Fragen, ja, was ist eigentlich die Einheit, von der Jesus geredet hat, für die Jesus gebetet hat? Wie hat Jesus selber diese Einheit definiert? Ja. Viele Menschen schmeißen um sich mit Johannes 17, 21, aber sie haben nie wirklich ins Wort geschaut und gesehen, was sagt Jesus eigentlich, von welcher Art von Einheit redet er? Ja. Und überhaupt die ganze Frage, was ist überhaupt ein Christ? Wie wird man Christ? Was bedeutet das, Christ zu sein? Wie lebt ein Christ? Was ist ein Christ? Ja. Wie sieht die Liebe Gottes aus? Wie sieht die göttliche Liebe aus? Welche Bedeutung hat Wahrheit für einen Christen? Das sind Fragen, um die im Moment gekämpft wird. Und zu diesen Fragen müssen wir Antworten aus der Schrift haben und zu diesen Antworten müssen wir stehen und die Fahne hochhalten für die Wahrheit. Es ist einfach so, dass Lügen über Gott immer praktische Auswirkungen haben. Nie ist die Lehre oder das Verständnis über Gott und seine Absichten getrennt von unserer Lebenspraxis. Das geht immer zusammen. Ja. Denkt an eine Bewegung, die wir gehabt haben, um die es jetzt glücklicherweise sehr still geworden ist. Sie haben die Lehre gehabt, Gott sieht deine Sünde nicht. Wenn jemand glaubt, Gott sieht deine Sünde nicht, es wird nicht lange dauern und er fängt an, genauso zu leben und sagt, who cares? Gott sieht es nicht, es ist alles egal, ist alles wurscht, ich kann machen, was ich will. Gott ist Liebe, fertig, aus. Ja? So, die Ideen über Gott prägen unser Leben. Das sind nicht theologische, abstrakte Begriffe, die mit unserer Praxis und mit unseren Zielen, mit unserer Motivation nichts zu tun haben. Das ist nicht so, ganz und gar nicht. Ja. Eine falsche Gnade verleugnet Gott und lässt nicht mehr erkennen, wofür ist er überhaupt gekommen. Die Schrift sagt, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Das heißt nicht, in der Sünde ihnen Frieden zu geben, eines Tages werden sie in den Himmel kommen. Ja. Wie dieser schon zitierte Raucher meinte, als er gefragt wurde, wann wirst du aufhören zu rauchen? Und er sagt, wieso? Gott liebt mich auch so. Er versteht nicht die Gnade Gottes. Er denkt, die Gnade Gottes ist ein Tischtuch, das über unseren Schlamassel einfach drüber gedeckt wird. Nein, die Gnade ist die Kraft Gottes, den Schlamassel wegzuräumen. Das ist die Gnade Gottes. Ein Riesenunterschied, wie wir Gnade verstehen. Ja? So, da gibt's viele, viele praktische Beispiele. Ja. Und die Lügen über Gott stellen ihn in verkehrter Weise dar. Und das kann nicht sein, so wie Gott beschrieben wird in der Bibel, dass er darüber sich freut. Das kann nicht sein, dass ihm das egal ist. Ja? Hauptsache, die denken an mich. Was sie denken, ist vielleicht völlig verkehrt und das Gegenteil von dem, was die Wahrheit ist. Aber die denken an mich, ist doch schön. Denkt Gott, so ist Gott im Himmel und sagt, die denken an mich. Egal, was sie da denken, was sie singen, was sie predigen, was sie proklamieren, das kann doch nicht sein. Wenn Gott bei Sinnen ist, dann kann ihm das nicht egal sein. Und es ist ihm auch nicht egal. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir lesen von Menschen, sie verleugnen die Kraft Gottes. Sie leben ein Leben wie in der Welt und sie verleugnen die Kraft Gottes. Das heißt, sie rechnen gar nicht damit, sie glauben gar nicht damit, sie beanspruchen gar nicht, dass es da Gnade gibt, dass es Wahrheit gibt, die ihnen hilft, aus diesen Sünden herauszukommen. Sie haben den Schein eines gottseligen oder gottesfürchtigen Lebens, ja, aber sie verleugnen die Kraft Gottes. So, das sind gläubige Menschen nach der Schrift, die den Namen Jesus auf ihren Lippen tragen und sie verleugnen den Herrn. Sie verleugnen den Herrn. Vielleicht nicht mit Worten, aber mit ihrem Lebensstil. Wie Titus sagt, das sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen, aber sie verleugnen ihn mit ihren Werken. Die Werke zeigen, die kennen Gott nicht. Wenn sie Gott kennen würden, sie hätten niemals diese Art von Werke und Frucht und Lebensstil in ihrem Leben. Sie hätten diese Dinge nicht. Sie kennen Gott überhaupt nicht. So, wir sehen da echt ein wichtiger Zusammenhang zwischen der richtigen Art und Weise, über Gott zu denken und dann auch daraus zu leben. Diese Schriftstelle übrigens war Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen. Aber in den Werken verleugnen sie ihn und sie sind gräulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Dann warnt uns Paulus und sagt, durch falsche Lehre, die inspiriert und kreiert wurde durch Dämonen, fallen Menschen vom Glauben ab. So, Lehre ist nicht unwichtig, ist nicht eine Sache, der man keine Aufmerksamkeit zuwenden sollte. Zweiter Timotheus, euch allen gut bekannt, zweiter Timotheus, Kapitel 4. Und dort heißt es, Vers 2, nachdem beschrieben ist, dieses ganze Problem der Menschen, die sich gläubig nennen, aber die der Wahrheit widerstehen und die einen Lebensstil führen wie die Welt, nachdem das alles beschrieben ist und dann Paulus an Timotheus schreibt, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, und dann kommt diese wunderbare Passage über das Wort Gottes als eingegebenes Wort Gottes, die heiligen Schriften, eingegeben, ausgehaucht durch den Heiligen Geist, Vers 15 und 16. Und dann sagt er dann, Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, predige das Wort, stehe bereit, zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das könnte man zusammenfassen mit, kämpfe für den Glauben. Steh zur Wahrheit, sag den Leuten, was die Wahrheit ist, sag den Leuten, was richtig ist, ja. Weil sie werden sich nach ihren eigenen Begierden Lehre aufhäufen. Es kitzelt ihnen in den Ohren und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Und Timotheus, du musst etwas dagegen tun. Du musst das Wort dagegen halten. Du musst kämpfen mit dem Wort und das Wort diesen Lügen und Fabeln entgegenhalten und nüchtern sein und Leid ertragen. So hier haben wir eine ganz praktische Aufforderung, wirklich für den Glauben zu kämpfen, auch wenn diese Vokabel da nicht genannt wird. Halleluja. Wenn wir das Wort Gottes studieren, besonders das Neue Testament, und wenn wir uns die Schriftstellen ansehen über die Wichtigkeit von richtiger Lehre und den Umgang mit Leuten, die falsche Lehre bringen, dann gibt es ein völlig anderes Bild als das, was heute landläufig geglaubt wird. Bei uns steht Jesus im Mittelpunkt und der Rest ist egal. Und Hauptsache, wir glauben an Jesus. Hauptsache, wir lieben Jesus und der Rest ist doch egal. Und überhaupt, Lehre trennt. Lehre schafft Trennungen. Schon mal gehört? Liebe vereint uns, aber Lehre trennt. Ja? Und wir schauen deswegen auf das, was wir gemeinsam haben, und wir schauen nicht auf das Trennende. Ja, wenn du das einmal durchdenkst, da haben wir sehr viel gemeinsam mit dem Teufel. Glaubt der Teufel, dass die Bibel Gottes Wort ist? Aber ja, mehr als manche Gläubige. Glaubt der Teufel, dass auf Golgatha Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst, sein Leben gegeben hat für die Sünden der Welt? Glaubt der Teufel das? Aber ja. Glaubt der Teufel, dass Jesus die Schöpfung bewirkt hat? Aber ja. Glaubt der Teufel, dass Jesus wiederkommt? Aber ja. Guck mal, wie viel Gemeinsames wir haben. Lass uns doch auf das Gemeinsame schauen und nicht auf das Trennende. Nein, wir müssen schauen auf das, was den Unterschied macht. Obwohl er all das glaubt. Sein Glaube besteht nicht in Hingabe. Sein Glaube besteht nicht in Unterordnung und Gott die Ehre zu geben und zu sagen, Gott ist Gott und ich bin nicht. Sein Glaube besteht nicht darin. Aber so viel Gemeinsames, das ist eine törichte Idee. Wir schauen auf das Gemeinsame, nicht auf das Trennende. Wir müssen auf das schauen, was der Unterschied ist. Wir haben sehr viel gemeinsam mit den Zeugen Jehovas. Aber wo ist der Unterschied? Jesus ist nicht Gott und Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Das ist der Unterschied. Da wird deutlich, was Sie glauben und was wir glauben. Ja? So, das ist so wichtig, dass wir wegkommen von diesen Ideen, die so irgendwie alles irgendwie zusammenfassen wollen, alles zusammenbringen wollen und die vor allen Dingen Dinge zusammenbringen wollen, die nicht zusammengehören. Lüge und Wahrheit gehört nicht zusammen. Unabhängigkeit, Rebellion auf der einen Seite und Hingabe und Demut gehören nicht zusammen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. So, und nur wenn wir uns diese Schriftstellen vor Augen führen, die von der Wichtigkeit der richtigen Lehre, nicht nur von Lehre, sondern von der richtigen Lehre uns vor Augen führen, dann sehen wir, wie töricht so eine Idee ist. Ja, lass uns auf das Gemeinsame schauen, nicht auf das Trennende. Ja. Apostelgeschichte 2, 42, die ersten Christen blieben in der Lehre der Apostel. Und ganz offensichtlich, wenn du die gesamte Lehre der Apostel anschaust, dann siehst du, das war geplant, dass das immer so bleiben würde. Das sollte immer so bleiben. Und wie ich manchmal halb im Scherz irgendwie frage, ja, wie viele Denominationen gab es in Apostelgeschichte 2, 42. Es gab ein Verständnis von Christsein. Und das kam von den Aposteln. Die Apostel hatten es von Christus. Es gab eine Sorte von Glauben. Oder wenn du willst, eine Konfession. Mehr gab es nicht. Und wie lange war das so? So lange, wie sie blieben in der Lehre der Apostel. Und die Apostel haben gesagt, was geht und was nicht geht. Und wenn da jemand kam und hat gesagt, ach, weißt du, kannst du dich noch erinnern an unsere schönen Zeiten, wo wir unsere Diana-Feste hatten, wo wir die Göttin angebetet hatten? Ach, das war doch schön und das war doch irgendwie nett. Und könnten wir nicht irgendwie so ein bisschen christlich das integrieren? Zum Beispiel hätte ich da eine Idee, man könnte doch statt Diana Maria sagen. Wir kleben einen neuen Namen auf die Statue und dann integrieren wir das in unseren Glauben. Und dann haben wir unseren Diana-Kult. Natürlich, jetzt ist das Maria, ja. Was hätten die Apostel gesagt? No way, nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir bleiben bei dem, was Christus uns gelehrt hat. Und ihr bitte bleibt auch dabei. Und wer nicht dabei bleibt, gehört nicht zu uns. Das war die Mentalität der Apostel. Ja? Es ist nicht, die Liebe ist inklusiv. Die Liebe vereint alles. Die Liebe schließt niemanden aus. Das sind schöne Sprüche, aber das entspricht nicht der Bibel. Gott selber handelt nicht so. Er schließt den Teufel vom ewigen Heil aus. Und alle, die die Errettung in Christus nicht annehmen und bei ihm, bei dem Rebellen bleiben wollen, die muss er auch ausschließen. Gott integriert nicht alles. Die Liebe schließt nicht alle und jeden ein, wie du das heute lesen kannst bei Christen. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Dieses Wort, sie blieben in der Lehre. Was bedeutet das im Griechischen? Auf etwas dauernd bedacht sein. sich mit etwas emsig beschäftigen, bei etwas beharren, durchhalten, nicht aufgeben, bleiben bei, warten, sich beständig aufhalten in. Das alles ist enthalten in diesem Wort. Sie blieben in der Lehre. Sie waren dauernd auf die Lehre ausgerichtet und haben für sich nichts anderes akzeptiert. Und das haben auch die Apostel beansprucht. Das haben die Apostel sehr klar deutlich gemacht, dass sie von Christus beauftragt sind, dass sie von ihm gesandt sind und dass sie eine Botschaft bekommen haben, die sie nicht und die niemand anders sonst auch verfälschen darf. Das war völlig klar. Das war ihr Anspruch. 1. Timotheus Kapitel 3, wie Paulus zu Timotheus, wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnte, in Ephesus zu bleiben, damit du etlichen Leuten gebietest, nicht Empfehlungen aussprichst oder Vorschläge machst oder sie herzlich bittest, gebietest was? Nichts anderes zu lehren. Was meint er mit nichts anderes? Völlig klar, nichts anderes als das, was Paulus und die anderen Apostel schon gelehrt haben. Nichts anderes sollten sie lehren, nichts anderes. Und Timotheus sollte darüber wachen, dass das so bleibt. Auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, welche mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Und Vers 6, wenn jemand anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und an die der Gottseligkeit entsprechende Lehre, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern ist krankt an Streitfragen und Wortgezänk, woraus Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn entstehen. Wer ist krank an Streitfragen? Der abweicht von der Wahrheit, nicht der sagt, das ist die Wahrheit. Heute wird alles umgedreht. Heute sind die sagen, das ist die Wahrheit, darüber gibt es keine Diskussion. Die sind angeblich krank. Und die anderen sind gesund. Das ist genau andersherum. Ja? Bleiben an den gesunden Worten. Das ist, was die Apostel haben wollten. Und wer nicht bleibt, wer anders lehrt, der hat ein Problem. Wie alles verdreht wird heute, wie alles umgekehrt wird. Ja. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut. Was ist das edle, anvertraute Gut? Das sind die gesunden Worte, die Timotheus von Paulus gehört hat. Die gesunden Worte. Diesen Schatz soll er bewahren durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. So, der Heilige Geist ist der, der uns hilft, die guten, gesunden Worte zu bewahren und dabei zu bleiben und uns sensibel zu machen, wenn wir abweichen und wenn wir Dinge versuchen zu integrieren in unser Glaubensbild, in unser Glaubensverständnis, die nicht wirklich von Gott kommen. Der Heilige Geist ist da und er lehrt uns. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, er will uns das beibringen und wir wollen, dass er uns das beibringt. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Und wir müssen ihn anerkennen und uns ihm unterordnen und sagen, Heiliger Geist, tu du dein Werk und leite mich in alle Wahrheit. Ich brauche es, in alle Wahrheit geleitet zu werden. Ich will an keiner Stelle nicht in Übereinstimmung mit dir sein. Ich will an jeder Stelle in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dir sein. 2. Timotheus 3, Vers 10, die hatten wir schon vorhin. Du bist mir nachgefolgt in der Lehre. Das ist, was Paulus über seinen geistigen Sohn sagt. Nachgefolgt in der Lehre. In der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe und der Geduld. Was ist das Erste in dieser Aufzählung? Und das ist nicht zufällig. Nachgefolgt in der Lehre. Weil alle anderen Dinge kommen aus der Lehre. Wenn die Lehre gesund ist, wenn die Lehre Christusgemäß ist, wenn die Lehre nicht den Elementen der Welt gemäß ist, dann wird auch der Glaube in einer guten Weise sich entwickeln. 2. Timotheus 2, 15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Das ist übrigens eine Schriftstelle, die die Katholiken benutzen, um zu sagen, die Überlieferung, siehst du, ist doch wichtig und auf die Überlieferung sollen wir doch auch achten. Für sie ist Überlieferung all das, was sie im Laufe der Jahrhunderte an theologischem Müll aufgesammelt haben, aufgelesen haben und aufgeschrieben haben, ob das dem Wort Gottes widerspricht oder nicht, ist völlig egal. Und das ist eine zweite Quelle neben der Heiligen Schrift ihres Glaubens. Aber wovon redet Paulus hier, wenn er sagt, sie sollen an die Überlieferungen sich halten? Das, was die Apostel zuvor gelehrt haben, das, was die Apostel ihnen gegeben haben, natürlich haben die Apostel viel, viel mehr gelehrt, als das wir heute in den paar Briefen finden. Aber alles, was wir brauchen, um auf klarem Kurs zu bleiben, um Gott zu erkennen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, das finden wir in der Schrift und alle anderen praktischen Dinge, die wird der Heilige Geist uns beibringen. Aber die grundlegenden Lehren über Erlösung, über Christus, über das Wesen Gottes, all das finden wir in der Schrift. Und an das, was die Apostel gelehrt haben, an das sollen wir uns halten. Galater 1. Ich komme nachher nochmal zu diesem Punkt nochmal kurz zurück. Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr so schnell übergeht von dem, der euch durch Christi Gnade berufen hat, zu einem anderen Evangelium, so es doch kein anderes gibt. Wovon spricht er hier? Er sagt, also, ihr wendet euch zu einem anderen Evangelium, aber es gibt kein anderes. Was meint er? Es gibt kein anderes Evangelium, das Gott akzeptiert, das von Gott kommt und das Gott wohlgefällig ist, das mit ihm übereinstimmt, als das Evangelium, das Paulus gelehrt hat. Es gibt Fälschungen, es gibt andere Evangelien, aber es gibt nur eins, das Gott akzeptiert und das ist das Göttliche. Vers 7, nur sind etliche dadurch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium predigen würde, außer dem, was wir euch, in Klammern, zuvor verkündigt haben, der sei verflucht. Wohlbekannte Passage für viele von euch. Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Auch hier wieder ganz klar, das ist der Maßstab, das ist das wahre Wort Gottes und da gibt es Gefahren und da gibt es Kräfte, die uns davon wegziehen wollen, da gibt es Kräfte, die uns hin und her werfen wollen. Und die, die meinen, solcher Lehre widerstehen zu müssen oder die diffamieren zu müssen, die sollen erst mal erklären, ja, wenn es nicht ein falsches Evangelium gibt, dann wofür gibt es all diese Warnungen? Wenn es nicht einen falschen Christus gibt, wenn alles akzeptabel ist in Augen Gottes, dann wofür gibt es überhaupt diese Warnungen? Und wo sind diese falschen Lehrer? Wo sind die falschen Christusse, wenn nicht da, wo wir sie beschreiben? Ganz ähnlich, Hebräer Kapitel 13. Lasst euch nicht von mancherlei fremden Lehren umhertreiben. Fremd im Sinne von, das war nicht am Anfang so, das ist nicht, was die Apostel gelehrt haben. Fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, mit welchen sich abzugeben, noch niemand Nutzen gebracht hat. Noch zwei andere Schriftstellen, dann sind wir durch mit dieser Liste. Und der Sinn dieser Liste uns ist zu erinnern, wie wichtig ist Lehre für Gott. Und wenn es für Gott wichtig ist, muss es für uns auch wichtig sein. 2. Johannes, Vers 9. Wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf in euer Haus und grüßt ihn nicht. Hat er das wirklich so gemeint? Aber genau so hat er das gemeint. Weil er weiß, Gemeinschaft ist der erste Schritt zur Aufweichung unserer Prinzipien. Schlechte Gemeinschaft verdirbt gute Sitten, sagt das Wort Gottes. Denkt an das Beispiel Israel, die Warnung Gottes. Ja, ihr dürft keinerlei Gemeinschaft mit diesen heidnischen Völkern haben, weil wenn ihr mit ihnen Gemeinschaft habt, dann werden eure Söhne die Töchter dieser fremden Völker heiraten und schlussendlich werden sie diese falschen Götter anerkennen und ins Lager mit hineinbringen. Und darum war eine klare Anweisung, keine Vermischung. Bei Gott gibt es keine Vermischung. Gott ist gegen Vermischung, er will nicht Vermischung. Es ist in seinem Wesen nicht vereinbar. Da ist kein Schatten in seinem Wesen. Da ist nur Klarheit, nur Licht. Und dieses sollen wir aufnehmen und widerspiegeln und wertschätzen. Das ist unsere Aufgabe. Eine letzte Schriftstelle, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8. Und dort sagt Jesus, du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also wie verleugnet man den Namen Jesu? Indem man sein Wort nicht mehr fesselt. Das ist das Gegenteil von, aber da steht ja Jesus im Mittelpunkt. Die glauben auch alle an Jesus und da geht es auch um Jesus. Wenn es um Jesus geht, muss es um sein Wort gehen. Wenn es nicht um sein Wort geht, dann geht es nicht um Jesus. Punkt, fertig, aus. Das ist, was Jesus hier sagen will. So, wenn wir Kämpfer werden wollen für den Glauben, dann ist es absolut notwendig, dass wir dieses grundlegende Prinzip der Reformation, sola scriptura, wirklich verstehen. Nicht nur verstehen, sondern es in unserer Bibel sehen, mit unserer Bibel zeigen können. Das ist der wahre Glaube. So sieht Glauben an Gott aus. Ja, viele Leute erzählen heute, sola scriptura ist eine Erfindung der Reformatoren. Um zu sagen, davor war das alles ganz anders. Nein, wenn du die Schrift studierst, wenn du siehst, wie Jesus die Schrift gesehen hat, wie Jesus die Schrift geehrt hat, dann siehst du, auch wenn dieser Begriff Sola Scriptura natürlich dann nirgendwo in der Konkordanz zu finden ist. Ja, aber das war die Idee. Mein Maßstab für was ist Gott wohlgefälliger Glaube, kommt aus dem Wort und nirgendwo anders her. Nirgendwo anders. Das ist extrem wichtig. Wir können nicht kämpfen für den Glauben, wenn wir diese Sicht nicht haben. Weil dann sind wir offen, wenn wir nicht die Sicht haben, alles, was ich brauche, um zu definieren, wer ist Christus, was ist ein Christ, wie lebt ein Christ, was ist Nachfolge, was ist Gott wohlgefällig, was ist Gott nicht wohlgefällig. Wenn das nicht aus der Schrift kommt, ich habe keinen Grund mehr unter den Füßen. Dann landen wir genau da, wie es Johannes Hartel schreibt in seinem Buch. Ein Katholik wird gefragt oder wird vorgeworfen, ja, das ganze Ding mit der Marienverehrung, das ist nicht biblisch, das steht nicht in der Bibel. Und dann sagt Hartel, da kann der katholische Christ sagen, das muss auch nicht in der Bibel stehen, das hat Gott später geoffenbart. Diese Idee zeigt, dass er einen Gott glaubt, der verwirrt ist. Er schreibt über Jahrhunderte lang gegen Götzendienst und dass es verboten ist, irgendeinen fremden Namen anzurufen. Dann ist der Bibelkanon fertig und dann auf einmal fällt ihm ein Update zu machen, was aber nicht mehr ins Buch kommt, sondern das wird dann nur mündlich. Das heißt, niemand kann das verifizieren. Niemand kann sagen, wer, wann, wo hat welche Offenbarung, mit welcher Glaubwürdigkeit, wo kommt das alles her. Niemand kann das überprüfen. Das ist das Problem der Überlieferung. Und die Überlieferung sagt auf einmal das Gegenteil von dem, was vorher Gott gesagt hat. Wer an sowas glaubt, soll es doch gleich klar heraus sagen, ich glaube an einen Gott, der verwirrt ist. Der heute Hü sagt, der morgen Hot sagt. Der über lange Zeit etwas verbietet und dann ändert seine Meinung und sagt, doch, jetzt ist es okay. Wer diesen Grundlage sola scriptura verlässt, hat Tor und Tür aufgemacht für alle möglichen Offenbarungen. Warum soll irgendein Papst eine höhere Offenbarungsgewalt haben als du oder ich? Dann können wir alle noch etwas zudichten zum Glauben und sagen, das hat Gott mir offenbart. Ja, was machst du dann? Du kannst nicht sagen, das ist falsch. Das hat Gott mir offenbart. Ich bin Zeuge. So, wir sehen, wie unhaltbar eine solche Position ist, zu sagen, etwas widerspricht der Bibel, aber meine Kirche lehrt das und es ist doch akzeptiert von Gott und es muss auch von mir akzeptiert werden. Und bei Androhung von Verlust meines Heils bin ich verpflichtet zu glauben, was meine Kirche lehrt. Das ist doch Irrsinn. Das ist Irrsinn, Entschuldigung, aber das ist Irrsinn. Gott ist Gott und niemand ist über Gott. Das ist eine verrückte Idee. Die Bibel kommt durch die Kirche und deswegen steht die Kirche über der Bibel und wir müssen nicht der Bibel glauben, wir müssen der Kirche glauben. Das ist eine total verrückte Idee. Das muss klar benannt werden. Und wir können das nur konfrontieren, wenn für uns Sola Scriptura völlig klar ist. Nicht nur als Formel, nicht nur als Begriff, sondern wir können mit unserer Bibel, jedem, der es wissen will, hier und da und dort und dort und dort, mit vielen, vielen Schriftstellen zeigen, darum erhebt Gott den Anspruch, dass sein Wort die Wahrheit ist und alles, was seinem Wort widerspricht, ist nicht zu akzeptieren. Von mir nicht und von dir nicht. Diese Überzeugung brauchen wir. Und ich empfehle dort sehr meinen Artikel, den ich vor einiger Zeit veröffentlicht habe über Sola Scriptura. Und wenn du den noch nicht studiert hast, dann wäre das sicherlich eine große Hilfe, wo du siehst, warum ist das richtig und sinnvoll und im Sinne Gottes, an Sola Scriptura zu glauben. Weil es ist einfach so, und das lernen wir bei Paulus, ja, wir haben eben vorgelesen, wer ein anderes Evangelium verkündet, der sei verflucht. Ja. Wo kommt diese Gewissheit und diese Kühnheit, wo kommt die her? Aus dem Wissen, aus der Erfahrung, ich habe mein Evangelium nicht von Menschen, ich habe es von Christus selbst per Offenbarung bekommen. Er hat es mir gegeben, er, der mich gerettet hat, er, der mir die Augen aufgetan hat und mich bekehrt hat von diesem furchtbaren, religiösen, heuchlerischen Lebensstil. Er hat mir seine Wahrheit geoffenbart. Und da kann die ganze Welt aufstehen und sagen, das ist verkehrt. Da können sie wissenschaftliche Fakten auf den Tisch legen. Ich würde immer noch dabei bleiben. Gewissheit und Festigkeit und Kühnheit kommt aus der Schrift. Ich kann mich erinnern, wo ich 2 Jahre Christ war, das ist jetzt 40 Jahre her, habe ich für junge Leute gebetet in der Baptistengemeinde für Geistestaufe. Und es hat funktioniert und Gott hat gesegnet und junge Teenager wurden erfüllt vom Heiligen Geist, fingen an, in Sprachen zu sprechen. Allerdings habe ich die Situation falsch eingeschätzt, anstatt dass die Eltern mir um den Hals fallen und mir Blumen schicken oder wenigstens Glückwunschtelegramme oder irgendwas Ähnliches, ja, gab es eine Elterninitiative, rettet unsere Kinder vor dem Verführer, ja. Und ich wurde angeschossen und hinterfragt und es ging um die Lehre Geistestaufe. Gibt es das? Ist das in der Bibel? Und ist Reden in Zungen, ist das noch für heute oder nicht? Oder ist das vom Teufel oder was ist da? Und da prasselten die Argumente auf mich ein. Und ich habe für Leute gebetet und Gott hat das bestätigt, ohne ein Fundament zu haben. Und als dieser Widerstand kam, ich war völlig unvorbereitet. Und ich kam so ins Schleudern und ich war so irritiert, weil sie das alle so kühn und fest behauptet haben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist mir alles egal, jetzt höre ich nicht mehr auf diesen Menschen, jetzt höre ich nicht mehr auf diesen, jetzt höre ich nicht mehr auf diesen evangelikalen Warner, der da vom Schwanenbeiß redet, jetzt gehe ich ins Wort. Und dann habe ich wochenlang das Thema studiert, alles über Heiligen Geist und das war vor den Zeiten der Computerbibel und dann musst du mit mühseliger Handarbeit die ganzen Schriftstellen raussuchen aus dem Wort Gottes, Altes, Neues Testament und das alles zusammensetzen und aufschreiben und anschauen und das hat Wochen und Wochen gedauert. Und als ich mit diesem Bibelstudium fertig war, wusste ich, warum ich glaube, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine zweite Erfahrung nach der Wiedergeburt ist und warum die immer vom Willen Gottes her begleitet ist mit dem Reden in neuen Zungen. Ich wusste es, weil ich es im Wort gesehen habe. Und diese Überzeugung ist da seit 40 Jahren, seitdem ich dieses Bibelstudium gemacht habe, musste ich nie wieder zurückgehen, aber vielleicht wie es mit diesem Argument, wie ist das und vielleicht bringt das alles nochmal ins Wanken. Das war fertig. Und da ist eine Überzeugung in mir, es könnten jetzt alle aufstehen und alle Pfingstler und Charismatiker wieder rufen und sagen, wir sind getäuscht worden, es war ein Schwarmgeist, es war von unten, es war verkehrt. Ich würde immer noch dasselbe sagen, was ich vor 40 Jahren gesagt habe, weil ich es im Wort gesehen habe, dass die Offenbarung des Heiligen Geistes über die geschriebenen Wahrheiten gibt Festigkeit, gibt Kühnheit. Und wir können dem Feind und dem Zweifel widerstehen, es steht geschrieben. Nicht, ich habe mir das ausgedacht, ich habe geträumt, ich habe gesehen, ich habe ein Gefühl gehabt. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und das, was geschrieben ist, wird nicht verändert werden. Was aus meinem Munde hervorgeht, werde ich nicht ändern, sagt der Herr. So, das ist wichtig. Gewissheit und Kühnheit für unseren Kampf kommt aus der Offenbarung durch das Wort Gottes. Und Offenbarung kommt aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir laden ihn ein und wir lassen ihn unser Lehrer sein. Und wir studieren, was er uns zu sagen hat. Und indem wir studieren, tun wir das Nächste. Wir achten darauf, immer klarer und immer eindeutiger in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Wir ändern unseren Sinn. Wir stimmen mit Gott überein. Wir denken so, wie er denkt. Römer 12, Vers 2. Wenn wir das nicht tun, können wir den Willen Gottes nicht erkennen. Es ist unmöglich, hineingenommen zu werden in die Erkenntnis des Willens Gottes, wenn wir nicht das, was wir schon finden, was geschrieben steht, als verbindlich annehmen. Und wenn du liest, wie heute Leute reden über den Glauben, die auch so eine Botschaft widerstehen. Ja. Sie tun so, als gäbe es überhaupt keine Gewissheit. Natürlich gibt es viele, viele Fragen, die noch offen sind. Natürlich. Und niemand behauptet, dass wir alles wissen und dass wir alles verstanden haben. Aber die grundlegenden Fragen, wer ist Jesus? Was hat er am Kreuz getan? Was passiert, wenn jemand Christ wird? Wie wird überhaupt jemand Christ? Und welchen Platz hat in diesem ganzen Geschehen die Taufe? Und all diese grundlegenden Fragen, die sind eindeutig geklärt. Die sind erkennbar. Und da gibt es nicht zwei, drei oder vier verschiedene einander widersprechende und Aussagen widersprechen, die einfach nicht mit dem Wort dann in Einklang sind. Sondern es ist klar, die grundlegenden Dinge sind erkennbar. Und dieses postmoderne Denken, man kann nicht Wahrheit erkennen. Du kannst nicht sagen, dass du die Wahrheit gefunden hast. Jemand anders hat ganz andere Wahrheiten gefunden. Die sind genauso wichtig wie deine Wahrheit, auch wenn die sich widersprechen. Das ist postmodernes Denken. Und das schließt aus, dass Gott wirklich die Wahrheit ist und dass Gott durch sein Wort sich offenbart hat. Und wer das nicht anerkennt, kann aus Verwirrung nie herauskommen. Und nur durch Erneuerung des Denkens können wir dieser Gefahr begegnen oder dieser Gefahr etwas entgegensetzen, der Verführung. Wie geschieht Verführung? Es ist das Prinzip der gefüllten Paprika. Es ist mir kein besseres Beispiel eingefallen, ich muss noch dran arbeiten, ja, weil eigentlich ist es ein Antibeispiel. Gefüllte Paprika ist eins meiner Lieblingsgerichte, ja, es ist also was Positives, ja, aber was passiert? Du nimmst eine Paprika, dann hüllst du die aus und alles, was innen drin ist, was in diesem Falle wertlos ist, ja, aber es geht nur um das Prinzip. Du nimmst etwas, hüllst es aus und dann stopfst du was anderes rein und das Bild hing vorn und hinten, weil das, was man reinstopft, ist das Beste, ja, nämlich das Fleisch, ja. Aber es geht um das Prinzip. Ein etwas wird genommen, ausgehöhlt, sieht von außen immer noch so aus wie vorher, aber es wird was Fremdes hineingestopft. Und dann hast du etwas anderes. Und genau das passiert. Das ist das Grundprinzip von Verführung. Man nimmt wohlbekannte, zentrale biblische Begriffe wie Liebe, wie Einheit, wie Demut. Ja? Man nimmt wohlbekannte Begriffe, hüllt die aus und stopft etwas anderes hinein und dann präsentiert man das, als wäre das das Original. So passiert Verführung. Und du kannst dem nur widerstehen, wenn du weißt, wie sieht das Original aus. Wenn du nicht weißt, wie Gott Liebe definiert, dann wirst du auf all diese falschen Liebesangebote, die heute verkündigt werden, du wirst darauf hineinfallen. Weil sie sagt, ja, Liebe ist das Wichtigste, Liebe ist das Allerhöchste. Und wer gegen die Liebe verstößt, also mit dem ist sowieso nicht mehr zu rechnen, ja, und dem ist nicht zu helfen, ja. Aber Gott ist Gott. Und er ist die Wahrheit und er alleine hat das Recht, Begriffe zu definieren. Wenn wir nicht die grundlegenden biblischen Begriffe definieren, so wie Gott sie definiert, dann haben wir schon die Weichen gestellt, um in die Irre zu gehen. Und deswegen ist es wichtig, das herauszufinden, wie definiert Gott Glaube an Jesus. Das haben viele, viele Male schon durchexerziert. Glaube an Jesus, Johannes 3, 36, ist ihm zu gehorchen. Das ist das Merkmal von Glauben an Jesus. An Jesus zu glauben, heißt eine Bereitschaft zu haben, ihm zu gehorchen. Nicht irgendwie einfach nur an Jesus zu glauben, im Sinne von, ja, ich glaube schon, dass es ihn gibt. Das ist nicht der biblische Glaube, das ist der Glaube, den die Dämonen haben. Ja, und trotzdem sind sie nicht erlöst und trotzdem sind sie in Angst und trotzdem wissen sie, sie landen in der Hölle. Ja. So, wir müssen herausfinden, wie definiert Gott grundlegende Dinge. Und die ganze Diskussion in dieser Ökumene-Frage ist deswegen so schwierig, weil Leute dort mitreden, die niemals ihre Hausaufgaben gemacht haben. Auch wenn sie Pastoren über viele, viele Jahre sind, die nie das Wort studiert haben. Wie sieht die Liebe Gottes aus? Wie sieht die Einheit aus, für die Jesus gebetet hat? Wie sieht göttliche Demut aus? Postmodernes Denken sagt, wenn du sagst, in diesem Punkt habe ich die Wahrheit, dann bist du schon stolz. Also die Wahrheit, im Besitz der Wahrheit zu sein, ist schon ein Beweis, dass du daneben bist. Dann war der stolzeste Mensch, der auf diesem Planeten gewandelt ist, unser Herr. Wenn diese Definition stimmen würde. Weil er hat klar gesagt, ich bin die Wahrheit. Ja? Und dann war Paulus extrem stolz, wenn er gesagt hat, ich akzeptiere kein anderes Evangelium. Ja? Gewissheit von Wahrheit, feste Überzeugung ist nicht ein Beweis von Stolz. Das ist eine postmoderne Definition, die kommt nicht aus der Bibel. Und wenn du postmoderne Definitionen übernimmst, dann bist du schon auf schlüpfrigen Grund und du wirst keinen Halt mehr haben und die Rutschpartie geht bergab. Zwangsläufig. Darum ist es so wichtig, wenn wir Kämpfer für den Glauben werden wollen, wir müssen Definitionen suchen und finden und festhalten. Definitionen finden, suchen, festhalten. Das ist unsere Aufgabe. Ja? So, wie wird Glaube an Jesus definiert? Und du kannst nicht mit jemandem über Ökumene streiten, wenn du diese Fragen nicht zuerst klärst. Und wenn er dabei bleiben möchte, obwohl du ihm zeigst, was die Schrift über Liebe sagt, wenn er dabei bleiben möchte, Liebe bedeutet, die Lügen des anderen zu tolerieren, ist Ende der Diskussion. Mach nicht weiter, es bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Du kannst dir Fransen an den Mund reden. Es wird nichts mehr bringen, weil schon die Voraussetzungen verkehrt sind. Auf einer falschen Voraussetzung kannst du nichts Wahrhaftiges mehr aufbauen. Das funktioniert nicht. Ja? Wie ich so viele Male sage, morgens schlaftrunken, du machst den ersten Knopf vom Hemd verkehrt. Ja? Da kannst du knöpfen bis oben und oben merkst du, dass auf einmal irgendwas nicht stimmt. Ja? Der erste Knopf war falsch. Da kannst du nicht sagen, irgendwo war der Fehler. Also mache ich den obersten mal wieder auf und versuche nochmal zuzumachen. Nein, das wird nichts bringen. Der erste war verkehrt. Und wenn du nicht zurückgehst bis zum Anfang, du wirst nie glücklich werden mit deinem Hemd. Das hängt immer schief. Ja? Das verstehen wir aus dem Alltag. Aber warum verstehen das Theologen nicht? Warum verstehen das geistliche Männer nicht? Warum verstehen sie nicht? Wir müssen anfangen bei Gott. Und Gott ist Gott. Und Gott alleine darf definieren. Und wir folgen ihm, wir machen nicht unsere eigene Definition, wir folgen ihm und wir wollen aus dem Wort definieren, was ist Glauben an Jesus, was ist Demut und was ist Einheit und all diese grundlegenden Begriffe. Das ist eine wunderbare Definition aus der Schrift, wie Liebe zu Gott aussieht. 2. Johannes 1,6. Darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist die Liebe Gottes. Nicht, ich fühle mich so wunderbar und das war so ein tolles Event und ich war so hin und weg und ich schmolz nur so dahin in der Liebe Gottes. Schön, aber bitte auf dem richtigen Grund. Hab deine emotionalen Highs mit Jesus. Ja, gar kein Problem, aber auf der richtigen Grundlage. Auf der Grundlage der Wahrheit. Wir können nicht Kämpfer werden für den Glauben, wenn wir nicht zuvor unsere Hausaufgaben gemacht haben und mit Gott übereinstimmen. Wir müssen mit ihm übereinstimmen. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wir müssen einig sein in den Begriffen. Wir müssen einig sein mit den Absichten Gottes, einig sein mit seinen Zielen. Und nur so werden wir eine innere Stärke gewinnen und dem Druck standhalten. Und das wird eine der größten Herausforderungen sein, diese Kraft der Anklage, diese Kraft der Einschüchterung, diese Kraft der Verdammnis, die gegen die Gemeinde kommen wird. Das ist, was die Bibel sagt. Ja? Der Teufel verklagt die Heiligen Tag und Nacht. Und sie haben das Gegenmittel gefunden, sie haben Satan überwunden durch das Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und dieser Druck der Anklage, der jetzt schon da ist, ihr habt keine Liebe, ihr seid intolerant. Ja? Alleine schon dieser Begriff Toleranz ist weiß nicht, ob das klar ist, völlig verdreht worden. Früher hieß Toleranz, es kommt nicht von Latein, ich habe großes Latinum, tolerare, das heißt ertragen. Ich kann das ertragen, dass jemand eine andere Meinung hat. Heute bedeutet Toleranz, Toleranz verlangt von mir, ich muss seine Meinung anerkennen als genauso gültig wie meine. Da ist schon wieder eine Paprika ausgehöhlt worden. Ein völlig neues Verständnis, ein neuer Inhalt. Ja? Heute wird Toleranz definiert, du darfst nicht sagen, dass diese Überzeugung falsch ist. Aber Toleranz heißt, ich ertrage das. Und Gott gibt uns Geduld, weil er erträgt eine Menge Lügen, die über ihn erzählt werden. Er erträgt eine Menge und wir sind seine Nachahmer und wir werden auch lernen, im Heiligen Geist zu ertragen. Aber zu ertragen bedeutet nicht, dass wir schweigen. Zu ertragen bedeutet nicht, dass wir diese Lügen akzeptieren oder ihnen irgendeine Berechtigung beimengen oder zuerkennen, anerkennen. Ja. Dieser Druck auf die Gemeinde, auf die Braut, wird immer mehr zunehmen. Und er wird enorme Intensität erreichen. Warum? Weil die Gemeinde die Wahrheit verkünden wird. Und die Gemeinde wird die Braut, wird der Hure sagen, dass sie nicht Braut ist. Und wird der Hure sagen, so liebt man Jesus. Wenn ihr sagt, ihr liebt Jesus, dann hat das die und die Konsequenzen. Und wenn die in eurem Leben und in eurem Verständnis von Christen nicht zu finden sind, dann betrügt ihr euch und betrügt die, die euch hören. Und daraus kommt der Hass der Hure und sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Weil die Gemeinde wird eine klare Botschaft haben an die Hure. Und sie wird nicht sagen, ach, ihr glaubt auch an Jesus, wunderbar, da können wir ja zusammenarbeiten. Jesus hat nicht zusammengearbeitet mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Paulus hat nicht zusammengearbeitet mit den falschen Aposteln. Er hat sie als Diener Satans bezeichnet, als Feinde des Kreuzes. Und er war zutiefst darüber traurig und betrübt, aber er hat niemals Lügenpositionen um der Freundschaft, um der Einheit willen oder um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Heute geht die Devise so, die Aufgabe der Evangelisation ist zu groß. Nur die Pfingstler und Charismatiker alleine können das nicht machen. Wir müssen alle Kräfte zusammenbündeln und wir müssen alle zusammen dieses große eine Ziel angehen. Und nur zusammen können wir das erreichen. Und nur wenn wir alle eins werden, dann segnet das Gott und dann kommt die Erweckung. Wer einmal Kirchengeschichte ein bisschen angeschaut hat, weiß, dass niemals eine Erweckung, ein Wirken des Heiligen Geistes zustande gekommen ist, indem die, die entschieden waren, dem Wort zu folgen, sich verbündet haben mit denen, die das Wort abgelehnt haben. Niemals ist eine Erweckung wie so etwas hervorgegangen. Das ist wieder eines dieser Betrügereien. Ja, wenn wir alle zusammenkommen, dann ist das Gott wohlgefällig und dann segnet das Gott und dann kommt die Erweckung. Das ist nicht, was das Wort sagt. Paulus hat mitten in der Synagoge auf einmal Neubekehrte und dann kommt von der Leitung der Synagoge Widerstand. Was macht er? Wir müssen zusammenbleiben, wir gehören zusammen, wir haben den Gott Abraham, wir müssen zusammenbleiben, kostet es, was es wolle. Lassen Sie ein bisschen zurückfahren, nicht so extrem sein in unseren Aussagen, ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf die anderen. Nein, was hat er gemacht? Er hat die Jünger genommen und abgesondert und zog ein Haus weiter. Sagt, wir wollen hier lehren in einer Atmosphäre, wo klar ist, wir sind die von Gott gesandten Lehrer, ihr seid die von Gott gesandten Schüler und Zuhörer und jetzt geht's auf und wir lernen jetzt. Aber wir können und wir wollen unsere Zeit nicht vertrödeln mit Menschen, die das Gegenteil behaupten von dem, was Christus uns aufgetragen hat. Das war die Gesinnung von Paulus. Und er hat Leute abgesondert. Aus heutiger Sicht, man würde sagen, der hat eine Spaltung gemacht. Ja, es hat er gemacht und der Himmel hat applaudiert und es hat funktioniert und Gott war mit ihm. Ja, nirgendwo gibt es einen Auftrag, uns zu verbünden mit denen, die das Gegenteil sagen von dem, was das Wort sagt. Und wir wollen wirklich ein Fundament aufbauen von innerer Stärke, dass wir diesem Druck, der immer mehr zunehmen wird, dass wir diesem Druck standhalten können. Paulus weist Timotheus auf Jesus hin, der vor Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat. Und wenn du nachschaust im Johannes, was war das gute Bekenntnis? Johannes 18, 37. Da sprach Pilatus zu ihm. Ach, hier ist sogar die Schriftstelle erstmal. 1. Timotheus 6, 3. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus, das gute Bekenntnis bezeugt hat. Und jetzt lesen wir mal im Original, was da passiert ist. Was war das gute Bekenntnis? Pilatus sprach zu ihm, Johannes 18, 37, also du bist ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann könnte man weiter dichten und stimmt mit meiner Stimme überein. Und sagt das, was ich sage. Jesus ist unser Vorbild und er hat ein Zeugnis abgelegt. Er ist dazu gekommen, ein Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Und wir sind seine Nachahmer. Denkt noch einmal an die Aussage, die jetzt in meinem Konzept verschwunden ist. Auch hier, was dieser Pfingstpastor schreibt, wie Jesus sich gegenüber religiösen Führern verhalten hat, kann nicht mein Maßstab sein. Ja, was denn sonst? Wenn Jesus nicht mein Maßstab ist in dieser und in anderen Fragen, dann was heißt Jesus ist mein Herr und ich folge ihm nach und ich will in seinem Bild umgestaltet werden? Was heißt das dann? Und wieso kann überhaupt dieses Vorbild, das ich in der Schrift finde und diese ganze Auseinandersetzung mit Pharisäern und Schriftgelehrten, nimmt in den Evangelien sehr viel Raum ein? Wenn das nicht mein Vorbild ist, ja, was dann? Und warum soll das nicht mein Vorbild sein? Natürlich, er ist Gott und wir sind nicht Gott. Klar, und was er getan hat am Kreuz, können wir und brauchen wir nicht zu wiederholen, wäre völlig sinnlos, das funktioniert, das ist einzigartig. Aber wie er mit Menschen umgegangen ist, die in Nöte waren und die im Stolz waren, das ist mein Vorbild. Natürlich, was denn sonst? Ja. Er hat im Namen seines Vaters gesprochen, das tue ich als Mensch nicht. Ich bin weder berufen, Gott zu verteidigen, noch hat Gott es nötig, dass ich ihn verteidige. Was für ein religiöser Schmarrn. Und das sagt nicht ein Neubekehrter, dem wir das gerne schnell verzeihen. Das sagt jemand, der Jahrzehnte im Dienst ist und der ein Leiter ist. Und er kennt die Basics der Schrift nicht. Und er versteht nicht, dass Jesus sehr wohl mein Vorbild ist. Und Paulus sagt, seid Gottes Nachahmer. Wir sollen seine Nachahmer sein. Ja. So, wenn Jesus der König der Wahrheit ist, ja, und er ist gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu legen, abzulegen. Ich bin sein Nachahmer, sein Nachfolger. Dann soll ich auch für die Wahrheit Zeugnis ablegen. Ich soll, ich muss. Das ist meine Berufung, für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Das ist der Grund, warum in der Reformation der Begriff Protestanten entstanden ist. Protestanten kommt vom Protestare. Das ist lateinisch und das heißt für etwas Zeugnis ablegen. Für was haben denn die Zeugnis abgelegt? Für die Wahrheit. Es steht geschrieben. Dafür haben sie Zeugnis abgelegt. Und wenn wir Protestanten sein wollen, dann müssen wir auch diesem Muster folgen. Und wir müssen für die Wahrheit Zeugnis ablegen. Im Psalm 45 sehen wir, dass Jesus ein Kämpfer ist. Dort wird gesagt, nimm dein Schwert, gürte dein Schwert um die Hüfte und zieh aus für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Jesus zieht in den Krieg. In Offenbarung heißt es, er kommt wieder auf diese Erde und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus führt Krieg in Gerechtigkeit. Das heißt, gegen alle Lüge, gegen alles, was sich erhebt gegen Gott. Er führt Krieg dagegen. Und da ist ein riesiges Heer, die ihm nachfolgen und die mit ihm zusammen in diesem Krieg sind. Wer ist das? Das ist die Gemeinde. Das ist die Braut. Das ist die, die wirklich auf seiner Seite ist. Und was tut die? Die zieht mit ihm in den Krieg. An eine Aussage von Jesus, die viele heute nicht mehr zitieren wollen, weil es zu peinlich ist und weil es ihren Ideen widerspricht. Jesus sagt, denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und was tut das Schwert? Das trennt, das geht mitten durch Familie, mitten durch Ehen, mitten durch Gemeinden, mitten durch Freundschaften. Das Schwert trennt. Und wenn das Schwert seine Arbeit getan hat, dann wird Frieden sein. vorher nicht. So der Weg zum Frieden ist, die Lüge wird konfrontiert und überwunden. Das ist der Weg zum Frieden, nicht Lüge und Wahrheit sitzen am Tisch und verhandeln und machen irgendwie ein Papier und eine Grundsatzerklärung und sagen, okay, irgendwie können wir das übergeordnet doch integrieren. Nein, Lüge und Wahrheit wird nicht integriert. Wahrheit stößt Lüge ab und aus für immer und schafft einen unüberwindbaren Graben einer Trennung. Das ist, was Wahrheit tut. So, wenn wir diesen Jesus sehen und anschauen, ja, wie er um der Ehre Gottes willen, um der Wahrheit willen festgehalten hat und noch und nöcher Situationen heraufbeschworen hat und durchgestanden hat, wo er abgelehnt und verfolgt und missverstanden und verurteilt wurde. Alles um der Wahrheit willen. Und die Schrift sagt, indem wir ihn anschauen, welchen Widerspruch er erduldet hat von den Sündern, werden wir gestärkt. Wenn wir ihn sehen, wie er da durchgegangen ist, nicht in Bitterkeit. Paulus sagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Jesus ist nie bitter geworden, ihm ist nie der Geduldsfaden gerissen, er hat nie gesagt, jetzt reicht mir das, ich habe das so viele Male erklärt und ihr wollt das nicht hören, jetzt Feierabend, macht was ihr wollt, ich gehe zurück, das ganze Unternehmen, Rettung wird abgeblasen, weil ihr einfach zu hartherzig und verstockt seid und mir reicht es jetzt einfach, ich kann was Besseres tun im Himmel, als mit euch irgendwie abgeben, nichts davon, er hat das alles ertragen. Und diesen Jesus, der diesen Widerspruch erlebt hat, ja, diese Anfeindung, wo Leute kommen und so heuchlerisch verlogen sind und so tun, als wollen sie was lernen. Meister, aus welcher Vollmacht tust du das? Das war keine Frage, weil sie was lernen wollten. Sie wollten Material haben, ihn zu verurteilen, ihn anzuklagen. Sie kamen nicht, um zu lernen, aber sie taten so, als würden sie Lernende sein und sie stellten Fragen. Aber nicht, um etwas zu bekommen, was ihnen weiterhilft, sondern etwas zu bekommen, um Material gegen ihn zu haben. Wie ekelhaft, wie verlogen. Und Jesus hat das alles ertragen. Und der Hebräerbrief sagt, wir sollen diesen Jesus anschauen, der diesen Widerspruch ertragen hat, damit wir nicht ermatten in unseren Seelen. Wir brauchen viel Stärke, wir brauchen viel Geduld, wir brauchen viel Standfestigkeit für die kommenden Schlachten. Ihr Lieben, bis jetzt gab es nur ein paar kleine Scharmützel. Die eigentliche Schlacht, glaube ich, die steht noch bevor. Und wir müssen uns vorbereiten und wir müssen verstehen, was ist unsere Aufgabe, was ist die Herausforderung, was ist das Problem und was ist das Angebot Gottes und wie können wir uns vorbereiten und fit werden für kommende Schlachten. Und wir wollen Jesus sehen in seiner Geduld, in seiner Hingabe, in seiner Unwilligkeit, auch nur einen Zentimeter abzurücken von der Wahrheit. Das ist unser Jesus und das ist unser Vorbild und so wollen wir auch werden. Ja. Und er ermutigt uns, Matthäus 10, 33, wer irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wir wollen Jesus nicht verleugnen, wir wollen seine Wahrheit nicht verleugnen und er wird sich zu uns stellen. Wenn diese Phase der Werbung, in der wir jetzt im Moment sind, wenn die zu Ende ist, wo die Gläubigen und die Gemeinden eingeladen werden, die Lüge zu akzeptieren. Noch einmal, meine Definition von Ökumene ist, es ist ein teuflischer Umerziehungsprozess, der Gläubige dazu bringen soll, Lüge und Wahrheit auf Augenhöhe zu sehen und anzuerkennen. Das ist das ganze Ding von Ökumene. Das ist aus der Sicht des Teufels dahinter. Und die, die sich standhaft weigern, diesen Umerziehungsprozess mitzumachen, werden am Ende massiv bekämpft werden. Jetzt werden wir umworben. Es gibt nur kleine Spitzen von Anklage und Verachtung, aber im Wesentlichen werden wir umworben und es wird uns erzählt, wie wunderbar das alles ist und wie gesegnet das ist und was für tolle Feste da gefeiert werden und wie Gott da ist und wie die Gegenwart Gottes da ist. Und das willst du alles verpassen, wirklich? Komm doch auch. Und ja, das ist die Einladung. Wenn das vorbei ist, wird es Widerstand geben. Aber ich glaube, dann wird auch der standhafte Rest eine Beglaubigung eine Bestätigung, eine Kraft vom Himmel bekommen, wo Gott selber zeigt, das sind meine Leute. Ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, das wird kommen. Ja, aber im Moment will Gott, dass wir uns positionieren für die Wahrheit, ohne dass es gewaltige Segenströme gibt, sondern einfach nur, weil die Wahrheit ist und weil Jesus die Wahrheit ist. Aber der Tag wird kommen, wo es sich völlig getrennt hat, diese beiden Wege, und nichts mehr miteinander gemeinsam haben, Hure und Braut. Und Gott wird sich zur Braut stellen und wird in einer atemberaubenden Art und Weise, wie man es nur aus der Schrift kennt, wird sich bekennen und wird zeigen, das ist der wahre Glaube. Das ist, was von ihm kommt. Das ist das Echte. Halleluja. Halleluja. So, wir wollen diese Hingabe an Jesus lernen, um seinetwillen, nicht um der Segnung willen, sondern um seinetwillen. Und wir wollen von allen persönlichen Interessen und von aller Menschenfurcht frei sein. Sonst können wir nicht Kämpfer für die Wahrheit werden. Wenn wir persönliche Interessen verfolgen, also sage ich mal ganz praktisch, ja, der einzige Grund, warum jemand nicht aus der Kirche ausgetreten ist, weil da der Erbonkel ist und der ist Pfarrer in der lutherischen Kirche. Und er hat schon gesagt, spiel ja nicht mit dem Gedanken, die Kirche zu verlassen, sonst muss ich mein Testament ändern. Und wir sagen, okay, das war deutlich genug. Ich kann ja austreten, wenn er verstorben ist und ich das Erbe einkassiert habe. Das wäre nicht wahrhaftig. Von Jesus heißt es, seine Gegner sagen, dass du nimmst nicht Rücksicht. Du passt dich nicht an, du machst keine Kompromisse, du nimmst keine Rücksicht auf die Menschen. Und das ist, was wir auch haben wollen. Das ist, worum es wirklich geht. Ich habe schon, denke ich, an irgendeiner Stelle schon dieses Beispiel erwähnt von Richard Wurmbrand. Und das ist für mich eine Geschichte, die ich sehr am Anfang meines Glaubenslebens gehört habe, gelesen habe. Und wo ich gedacht habe, wo der Heilige Geist mir gesprochen hat, da war ich ganz junger Christ, so sieht Glaube an Jesus aus. Es war nach dem Krieg, die Kommunisten haben Rumänien übernommen und dann wollten sie den genialen Coup landen und die ganze Christenheit auf ihre Seite ziehen. Und sie haben eine riesige Konferenz gemacht und alle Pastoren, Priester und Gemeindeleiter und alles, was überhaupt nur sich christlich nannte, wurde eingeladen. Und sie haben eine Konferenz gemacht und haben die mächtig unter Druck gesetzt oder bestochen, je nachdem, was das für Charaktere waren. Da sind die Kommunisten sehr schnell und sehr spitzfindig und sehr viel Unterscheidung, wie man jeden anpacken muss. Und dann gab es diese Konferenz und die waren sich ihrer Sache so sicher und haben die live im Radio übertragen, was eine Revolution damals war. Und dann stand ein Kirchenfürst nach dem anderen auf und sang ein Loblied auf den Kommunismus. Und wie wunderbar Kommunismus ist und wie wunderbar Kommunismus und Evangelium doch zusammengehören. Und einer nach dem anderen hat diesen Leuten mit dieser Ideologie zum Mund geredet. Und Richard Wurmbrand war auch da. Und seine Frau stößt ihn an und sagt, Richard, steh auf und wisch die Schande vom Angesicht Christi. Ich werde diesen Satz nie vergessen. Ich dachte, was für eine Frau, was für eine Liebe zu Jesus. Und wirklich, hier ist wirklich verkörpert, was Jesus sagt. Wer Vater oder Mutter oder Kinder mehr liebt als mich, ist Ehepartner nicht genannt, aber es ist ganz klar von der Aufzählung her, da gehören genauso Ehepartner oder Geld oder Beruf oder irgendwas anderes mit an. Wer etwas anderes mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und von dieser Art war der Glaube von Sabine Wurmbrand. Und sie sagt, Richard, steh auf und wasch die Schande vom Angesicht Christi. Was für ein Satz. Manchmal liest man Dinge und die bleiben das ganze Leben hängen. Und da war ich ganz junger Christ, da habe ich all diese Bücher gelesen, In Gottes Untergrund und Gefoltert für Christus und all diese Dinge. Und er sagt zu ihr, wenn ich das tue, liebe Sabine, dann hast du keinen Mann mehr. Und jetzt kommt der Hammer. Sie könnte ja sagen, okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Richard, bleib sitzen. Komm, wir protestieren innerlich und wir sind dagegen. Wir kämpfen jetzt im Geist, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Aber lass uns die Klappe halten, dass wir hier heile rauskommen. Nein, was sie gesagt hat. Ich will keinen Feigling als Mann haben. Wow. Möchtest du so eine Frau haben? Wow. Na, du musst einen Mann haben, nicht eine Frau. Lass uns hier keine Verwirrung zulassen. Entschuldigung. Und Richard stand auf. Und er hat von Jesus geredet, der Bibel, und was christlicher Glaube ist und wie das überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit diesem gewalttätigen und atheistischen und bösartigen Kommunismus. Und in der Tat, er hat viel, viel, viel bezahlt für diese eine Rede. Aber diese Rede wurde live übertragen im ganzen Land und alle Leute haben die Stimme der Wahrheit gehört. Und ich glaube, 14 Jahre hat er im Gefängnis bezahlt dafür und davon viele Jahre unter der Erde. Viele Jahre unter der Erde, tief unter der Erde, kein Sonnenlicht, nichts gehört, ganz alleine, keine Blume, kein Baum, kein Sonnenstrahl, keine Vögel gehört, gar nichts, jahrelang da unten. Aber als er später freigekauft wurde von den Amerikanern und nach Amerika ging, dann sagt er, viele Male sehnt er sich zurück nach dieser kostbaren Gegenwart Jesu, die er da unten in der Erde erlebt hat. Als niemand da war, als er nicht wusste, ob Sommer oder Winter ist oder ob Montag ist oder Sonntag oder Tag oder Nacht, nichts wusste er. Aber Jesus war bei ihm und er sagt, er sehnt sich nach dieser Gegenwart Christi wieder zurück, die er da erlebt hat. Und das finde ich so ermutigend. Gott wird bei uns sein. Es wird sich lohnen. Wir werden nicht am Ende sagen, das hätte Gott auch ein bisschen glimpflicher für uns ablaufen lassen können. Wir werden sagen, es hat sich allemal gelohnt. Es hat sich allemal gelohnt, wirklich für ihn zu stehen. Halleluja. Halleluja. Ich habe etwas vergessen. Jesus zeigt das Wort Gottes, ein Kämpfer für Gerechtigkeit, für Wahrheit. Und wir sind aufgefordert, ihm darin nachzufolgen. Und nicht zu kämpfen für die Wahrheit ist Sünde. Nicht zu kämpfen für die Wahrheit ist Sünde. Und ich glaube, so, nur so kann man dieses Wort verstehen aus Jesaja 48, Vers 10. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Wir müssen das Schwert nehmen, das Schwert des Geistes, und wir müssen kämpfen. Und wenn wir das nicht tun, kommen wir unter Fluch, weil wir damit uns schon eingereiht haben in die Reihe der Feiglinge. Und wir können sagen, ja Herr, das macht mir Angst und ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, dem standzuhalten und da durchzugehen. Aber wir werfen uns auf den Herrn und alles, was er gebietet, dazu gibt er Gnade. Und wir brauchen nicht mehr als heute Gnade für die Wahrheit zu stehen. Und morgen holen wir uns die Gnade ab, um für die Wahrheit in einer höheren Herausforderung zu stehen. Und wenn wir das tun, werden wir übermorgen in einer noch höheren Herausforderung stehen. Und wir werden wieder Gnade holen. Wir wachsen da hinein zu leiden für Jesus, zu leiden um der Wahrheit willen, ist ein Lernprozess wie alle schwierigen Dinge im Leben. Und man fängt klein an und man steigert sich dann. Und so haben wir reichlich Zeit, jetzt zu üben und fest zu werden und stark zu werden und uns vorzubereiten und diese Standfestigkeit hervorzubringen. Mir kam noch dieses Wort, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft, jetzt in der Konkordanz zu schauen. Aber ich weiß es ziemlich genau, da heißt es irgendwo im Alten Testament, wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest? Blick hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr, was ist der Felsen, aus dem wir gehauen sind? Das ist Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er, der nicht wackelt, nicht wankt, der keine Kompromisse macht, der wohnt in uns. Und er wird uns je nach dem Maß der Herausforderung die Gnade schenken, ihm treu und konsequent und kompromisslos nachzufolgen. Er wird uns diese Gnade schenken. Wir müssen uns nicht heute den Kopf machen. Habe ich jetzt schon den Glauben, dass ich dafür bereit wäre, mein Leben hinzugeben? Du musst dir diesen Kopf nicht machen, weil die Situation ist jetzt nicht da. Du brauchst nur Glauben für jetzt, um den Spott auf dem Arbeitsplatz oder an der Uni oder wo auch immer du bist zu ertragen und da durchzugehen. Und morgen wird die Herausforderung stärker sein und die Gnade wird größer sein. Es gibt keine Herausforderung, für die es nicht die entsprechende Gnade gibt. Das gibt es nicht. Das ist das Wesen der Treue Gottes. Es gibt Gnade für jede Herausforderung. Für jede Versuchung gibt es einen Ausweg. Und das ist die Kraft der Gnade, die uns befähigt. Und daran wollen wir glauben und das wollen wir einüben. Halleluja. Halleluja. So, jetzt noch ganz praktisch. Wie kämpfen wir für den Glauben? Ich habe 4 Punkte. Nummer 1, wir kämpfen im Gebet, indem wir Festungen des Feindes niederreißen. Das tun wir durch Proklamation. Das ist, was wir zum Teil heute Morgen gemacht haben. Wir proklamieren die Wahrheit. Kein anderer Name wird angerufen. Ja? Das ist ein Affront gegen den Geist von Maria. Und genauso ist es auch gemeint. Und die hat das nicht verstanden. Und das ist angekommen. Wir proklamieren die Wahrheit und durch die Wahrheit wird die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt und Gott kann sein Werk tun und das Wort wird gehen und das Wort wird sein Werk tun und wird nicht leer zurückkommen. Also wir müssen lernen zu glauben an die Macht von Proklamation. Und wir können so viel auch lernen von den Feinden Gottes. Warum ist es den Moslems so wichtig, egal wie viele Leute da als Moslem sind, so schnell wie möglich im Dorf eine Moschee zu bauen und dann ein Tonband zu installieren, oder jetzt heutzutage werden sie wahrscheinlich auch schon digital machen, und dort andauernd abspulen zu lassen, dass ihr Allah der Große ist und der Allmächtige und der alle Macht hat. Warum? Denen ist egal, wie viele Leute zum Freitagsgebet kommen. Hauptsache, die Moschee ist da. Hauptsache, es wird Tag und Nacht proklamiert. Weil sie wissen mehr über geistlichen Kampf und über die Macht der Proklamation als wir. Ja? Warum diese ganzen Aufmärsche und Fahnen und Proklamationen und Sprüche in jeder totalitären Regierung, auch im Nazi-Deutschland, warum? Weil sie wissen, dass durch Proklamation eine Atmosphäre geschaffen wird. Und das sind alles Wahrheiten, die der Feind gestohlen hat und die er für seinen Nutzen verdreht hat und ins Gegenteil pervertiert hat. Und wir wollen lernen zu kämpfen und die Festungen niederzureißen. Ihr alle kennt 2. Korinther 10, 4. Die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, welche? Jede! Was für Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Eine Lüge, die behauptet, Jesus ist nicht Gott, erhebt sich gegen die Erkenntnis Gottes. Eine Kirche, die sagt, Maria wird angerufen als Königin des Alls und bei ihr finden die Gläubigen Zuflucht. Das ist ein Aufruf zum Götzendienst. Und wir setzen dem entgegen kein anderer Name. Und vor keinem anderen Namen werden wir uns beugen und kein anderer Name ist gegeben, in dem Rettung ist. Ja. So, wenn wir das proklamieren und wissen, der Feind ist da und Gott benutzt unsere Proklamation wie mächtige Hammerschläge auf seine Bollwerke, dann sind wir viel, viel mehr motiviert, solche Dinge zu sagen und zu singen und auszurufen. Und zum Kampf gegen die Lügen gehört, dass wir die Lügen benennen. Und dass wir sie durch Wahrheit ersetzen. Die Lüge muss benannt werden. Wir haben ein deutschlandweites Gebetsnetz, und das nennt sich Gebet für das Land und Gebet für Erweckung und weiß ich nicht was alles. Sie würden niemals aufstehen und sagen, lasst uns und auf, die machen ja Gebetsaufrufe, wofür gebetet werden soll. Sie würden niemals sagen, lasst uns beten, dass diese Lüge, die Sonntag für Sonntag verbreitet wird, dass Menschen, die einen Taufstein haben, in dem bescheinigt wird, als Babys wurden sie beteufelt, dass die Kinder Gottes sind. Lasst uns beten, dass diese Lüge zu Ende kommt, dass diese Lüge als Lüge genannt wird. Die würden das niemals beten. Die würden niemals sagen, betet dafür. Warum? Weil der Leiter ein evangelischer Pfarrer ist, ganz einfach. Und weil seine Rente auf dem Spiel steht, ganz einfach. Hallo? Und es kann nicht sein, dass unsere Gebetsanliegen durch persönliche Interessen wie unsere Rentenansprüche oder unsere Anerkennung bei X und bei Y irgendwie gesteuert und begrenzt und verändert wird. Unsere Gebetsanliegen kommen aus dem Wort, aus dem Wesen und dem Plan und den Absichten Gottes. Da kommen unsere Gebetsanliegen her. Ob das bedeutet, wir werden morgen verfolgt oder Türen für unseren Dienst werden geschlossen, das spielt alles keine Rolle. Gott ist Gott und sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Das ist unsere Aufgabe als Beter. Und so ist es immer. Man betet innerhalb seiner Theologie. Man betet innerhalb des Rahmens, den man sich gesetzt hat. Und wenn der Horizont zu eng ist, dann werden wichtige Gebetsanliegen, die hinter dem Horizont sind, einfach nicht angerührt. Und da kann man beten für Wahlen, da kann man beten für dies und für jenes und für Probleme und kann die BAMF segnen und kann dies und kann das machen und so weiter. Das wird die geistliche Landschaft nicht durchgreifend prägen, weil die uralten Kompromisse und Lügen sind nichts anderes als Verträge mit der Finsternis, immer noch in Kraft bleiben. Und darum braucht es eine neue Gebetsbewegung. Darum braucht es eine neue Idee. Auf welcher Grundlage wollen wir denn jetzt überhaupt beten und worum geht es denn überhaupt? So, das ist das Erste. Proklamation der Wahrheit, die Lüge als Lüge benennen und durch Wahrheit ersetzen. Dann spielt das keine Rolle, ob das irgendwelche Leute als unhöflich empfinden oder als lieblos. Das spielt keine Rolle. Ja? Jesus hat den Gläubigen seiner Zeit gesagt, ihr, die beanspruchen, an den Gott Abraham zu glauben, ihr habt den Teufel zum Vater. Hat nicht gesagt, es freut mich so, dass ihr auch glaubt und da sitzen wir in einem Boot. Mein Glaube ist ein bisschen anders, aber wir sind ja alle auf dem Weg und das kommt ja alles noch. Nein, wenn jemand den Lügenweg eingeschlagen hat, dann kommt er nur darunter durch Buße, durch Konfrontation, indem er erkennt, das ist der falsche Weg, das ist der breite Weg, der ins Verderben führt und er muss dort zurück wieder, da wo er abgebogen ist. Er kann nicht sagen, ich gehe einfach weiter und irgendwann werde ich schon wieder auf den schmalen Weg kommen. Das funktioniert nicht. Da ist zwischen dem schmalen und dem breiten Weg eine Kluft, da kommt man nicht rüber. Man muss zurück bis dahin, wo man falsch abgebogen ist und dann auf den schmalen Weg gehen. Okay, Punkt Nummer 2. Wir kämpfen für den Glauben, indem wir gegenüber den Menschen für die Wahrheit stehen. Wie das Paulus sagt, Epheser 4, die Wahrheit in Liebe sprechen, nicht denken, sprechen. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Ich zitiere nochmal aus dem Brief dieses Pfingstpastors, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Hör mal, wie das weitergeht. Natürlich bin ich aufgerufen, für die Wahrheit einzustehen. Unbedingt. Na super, jetzt hat er es doch kapiert. Ja? Aber daraus leitet manch ein Christ das Recht oder die Pflicht ab, sich zum Hüter des wahren Glaubens zu erklären. Das steht aber niemandem zu. Wir sind alle auf dem Weg. Alle. Wir sind alle auf dem Weg. Die meinen es alle gut, alle richtig. Wer sich rechtgläubiger fühlt als andere, achte darauf, dass er nicht an anderer Stelle fällt oder schon gefallen ist. Wie christlich, wie nett, wie besorgt sich das anhält und anhört und es ist doch alles total verkehrt. Paulus sagt, ich habe das Evangelium verkündet in großer Gewissheit. War ihm klar, was ein Christ ist und was nicht ein Christ ist? Aber logisch. Hätte er sich dazu hinreißen lassen, jemand, der sich Christ nennt, aber der nicht Christ ist, weil er nicht Buße getan hat, weil er nicht von Neuem geboren ist, weil er nicht Christus als Herrn anerkennt, hätte er sich zerleiten lassen, den irgendwie anzuerkennen? Niemals. Der hatte nur eine Botschaft für ihn, tu Buße, komm ins Reich Gottes. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Warum tun das unsere Leiter nicht? Warum bringen sie diese Botschaft der Buße nicht gegenüber den katholischen Würdenträgern? Und laden die noch ein, in ihre Kirchen zu predigen und finden das wunderbar und freuen sich, wie jetzt zusammenwächst, was zusammengehört. Wo kommt das alles her? Zu viele gefüllte Paprikas gegessen. Das ist das Problem. Ein wichtiger Punkt. Wir kämpfen für den Glauben, indem wir für die Wiederherstellung des Dienstes und der Autorität der Apostel beten. Ich war noch nie auf einer Pastorenkonferenz, ich habe viele davon mitgemacht, wo jemand gesagt hat, lass uns jetzt beten, dass Gott uns wieder Apostel schenkt, denen wir uns unterordnen können, die in unser Leben, in unseren Dienst sprechen, die uns korrigieren und die uns helfen, auf der geraden Bahn zu bleiben. Noch niemals habe ich gesehen, dass Pastoren für so etwas beten. Gläubige ja, aber Pastoren habe ich noch niemals gesehen. Überlegt einmal, was das beinhaltet. 1. Timotheus 1, Vers 20. Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Das ist ein wesentlicher Anteil der apostolischen Autorität. Menschen dem Teufel zu überantworten, damit sie in Zucht genommen werden, nicht mehr zu lästern. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 16. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottseligkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Unter welchen Hymenäus ist wieder dieser Hymenäus? Und Philetus, jetzt hat er einen anderen Kumpel. Die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören. Hat er die Idee, wir sind alle auf dem Weg, auch Hymenäus und Philetus, das braucht noch ein bisschen länger, bis der Groschen fällt, aber die sind schon auf richtigen Weg. Ist das die Idee dahinter? Überhaupt nicht. Er sagt, wir sind auf dem Weg der Wahrheit, wir sind auf dem Weg ins Verderben. Das ist, was er sagt. Total anders als dieser liebe, verwirrte Pfingstpastor. Wir sind ja alle auf dem Weg. Die meinen es alle gut. Das ist leider nicht die Wahrheit. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Sondern durch ihre Lügen wird der Glaube von etlichen zerstört. Das heißt, wir bauen Glauben auf und die zerstören den Glauben. Wie können wir da von Kollegen sprechen? Wie können wir davon reden? Wir arbeiten an derselben Sache. Nein, wir arbeiten nicht an derselben Sache. Wir bauen Glauben auf, sie zerstören Glauben. Durch ihre Lügen und ihre Lästerungen. 4. Punkt, ganz, ganz, ganz wichtig. Respektvoller Umgang mit Menschen, die Lügen verbreiten und Lügen erzählen. Keine persönlichen Angriffe, keine Beleidigungen, keine Diffamierungen. So nach der Art, naja, was wollen wir schon erwarten von einem, der ein Skoda fährt? Ja? Das ist jetzt fiktiv, das hat mir noch keiner gesagt. Ja? Aber es ist einfach nur ein Beispiel. Ey, es geht um Theologie und nicht, welches Auto jemand fährt. Ja? Und Rückschlüsse zu ziehen auf die Persönlichkeit wegen des Autotyps, das ist einfach unter der Gürtellinie. Ja? Oder irgendwelche, was für Namen jemand hat oder irgendwelche anderen Dinge, ob der noch Haare hat oder keine Haare oder so. Das sind alles persönliche Diffamierungen und die haben nichts zu tun in einer theologischen Diskussion und Auseinandersetzung und Debatte. Ja? Und wir dürfen das nie vergessen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen falsche Ideen und falsche Ideen kommen von Geister. Und wir kämpfen gegen diese Mächte. Ja. Aber wir lassen uns auch nicht einschüchtern von dieser Idee, schon zu sagen, dass ein Glaube falsch ist, ist schon Sünde und ist lieblos und ist einfach nicht Gott wohlgefällig. Das ist dummes Zeug. Das ist dummes Zeug. Ja. Der Position eines anderen Gläubigen zu widersprechen oder anhand der Bibel zu zeigen, dass sie falsch ist, ist nicht lieblos, sondern ein Akt der Liebe. Weil wir sollen Menschen dienen. Und wir dienen ihnen, indem wir ihnen die Wahrheit präsentieren, weil die Wahrheit macht sie frei. So, wir lieben Menschen nicht, wenn wir wissen, sie sind in der Lüge, aber wir enthalten ihnen das vor. Wenn wir sie wirklich lieben, dann werden wir ihnen sagen, was die Wahrheit ist. Ja? Ob das im Moment angenehm ist für sie, ob sie uns dafür küssen oder hauen, das spielt keine Rolle. Wir lieben sie und wir helfen ihnen mit der Wahrheit und wir präsentieren die Wahrheit und wir kalkulieren nicht und sagen, ja, wenn ich das sage, ich müsste es eigentlich sagen, es ist berechtigt, die brauchen das. Aber ich sag's lieber nicht, weil sonst gibt's Probleme. Das ist nicht die Gesinnung Jesu. Und das darf nicht unsere Gesinnung sein. Das darf nicht unsere Gesinnung sein. Und Paulus spricht von den Waffen des Lichts. Keine Lüge, keine Diffamierung, keine Trickserei, keine Beleidigung, nichts Bösartiges. Die Waffen des Lichts haben wir. Oder an anderer Stelle werden sie genannt, die Waffen der Gerechtigkeit. Die Waffen der Gerechtigkeit. Und das ist Wahrheit und das ist Liebe. Und in diesem wollen wir operieren. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Die Art und Weise, wie wir es tun und warum wir widersprechen, warum wir für die Wahrheit Zeugnis ablegen, ist extrem wichtig. Wir wollen nicht streiten. Wir wollen nicht Menschen besiegen. Wir wollen nicht Menschen bloßstellen und demütigen oder zur Strecke bringen oder irgend so etwas. Wir wollen Jesus hochhalten und die Wahrheit verkündigen. Und wenn Menschen diese Wahrheit gehört haben und sie kämpfen dagegen und sie wollen das nicht, wir legen nicht nach und wir werden nicht hitzig, wir werden nicht emotional. Lass uns wirklich Gnade holen vom Menschen, vom Herrn, dass wir nicht uns in diese Kämpfe verwickeln lassen. Wir werden nicht emotional, wir werden nicht hitzig, kein Schaum vor dem Mund, nichts von alledem. Ja, wir bleiben entspannt und wir präsentieren die Wahrheit, aber wenn die Wahrheit nicht genommen wird, dann segnen wir und wir verfluchen nicht, wir segnen, aber wir begeben uns nicht in hitzige Diskussionen, sondern wir überlassen es dann dem Herrn. Wir haben unser Votum abgegeben, wir haben gesagt, was wir glauben. Als Kämpfer für den Glauben vor den Menschen erklären wir, was wir glauben und warum wir das glauben. Wir weisen immer zurück auf die Schrift und auf das Vorbild von Christus. Immer. Oder die, die von ihm gelernt haben, wie die Apostel. Ja. Das ist, was wir tun in dieser Auseinandersetzung. Und jeder von uns hat ein Umfeld, wo er früher oder später die Fahne hochziehen muss für die Wahrheit. Verwandtschaft, Arbeit, Uni, Nachbarschaft, jeder von uns. Und wir sind verantwortlich und wir wollen beten, dass wir wachsam sind und diese Situation nicht verschlafen oder irgendwie uns den Mund stopfen lassen. Und wir wollen für die Wahrheit stehen. Ob das auf Facebook ist oder sonst irgendwo in öffentlichen Foren oder irgendwo. Wir stehen für die Wahrheit. Jeder da, wo Gott ihn hingestellt hat. Ja. Und wenn wir mit religiösen Lügen konfrontiert werden und ein anderer bestätigt das noch und applaudiert dem Ersten, der so etwas gesagt hat, wir schweigen nicht, sondern wir sagen, das sehe ich anders. Und ich erkläre, warum ich es anders sehe. Und was die Schrift sagt, wir weisen hin auf die Schrift. Und wer dann gegen die Schrift argumentieren will, Gott sei ihm gnädig, da ist dann der Punkt, wo wir sagen, gut, lassen wir das. Aber wir stehen zur Wahrheit und wir schweigen nicht. Wir kämpfen für den Glauben, weil es um die Ehre Gottes geht, weil es um die Wahrheit geht. Und einen Gott zu repräsentieren, dem angeblich Lüge und Wahrheit wurscht ist, das ist eine Beleidigung Gottes. Er ist der Gott der Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er hat uns ein Buch gegeben, das ist die Wahrheit. Er will, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir in der Wahrheit zu Hause sind, dass wir Kämpfer werden für die Wahrheit. Das ist sein Auftrag an uns. Und jetzt ist die Zeit, uns fit zu machen mit solchen Argumenten und mit solchen Einsichten aus dem Wort Gottes, wie ich sie jetzt versucht habe darzulegen, dass wir nicht nur entscheiden, sondern dann wirklich dranbleiben und sagen, wir wollen das lernen, nicht mehr zu kneifen. Herr, rette mich von dieser Menschenfurcht, von dieser Menschengefälligkeit, rette mich davor. Gib mir eine solche Liebe zu dir, dass die Furcht des Herrn mir wichtiger ist als die Menschenfurcht, dass ich nicht kneife um der Menschen willen, dass ich mir bewusst bin, wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die einmal alle vor Gott stehen müssen, für ihre Lügen gerade stehen müssen. Ja? Ich denke oft an das und das gibt mir Erbarmen zu beten für Herrn Hartl. Ja? Egal wie viel Applaus er jetzt kriegt, er wird einmal vor Jesus stehen müssen. Und dann ist mit diesen ganzen Tricksereien und dieser ganzen Verwirrung und mit diesen ganzen Halbwahrheiten und Verdrehungen, mit all dem ist Schluss. Nichts mehr davon wird ihm auch nur über die Lippen kommen. Er wird sagen, Herr, erbarme dich. Vergib mir. das wird er sagen müssen. Und vor diesem Termin kann er nicht weglaufen. Er kann weglaufen vor einer Auseinandersetzung mit mir oder mit anderen. Aber eines Tages wird er vor Jesus stehen. Und so ist mit all den anderen auch. Und wenn wir das sehen, dann haben wir Erbarmen. Na, Herr, erbarme dich. Und das wäre so ein gewaltiges Zeugnis für deine Ehre und für die Wahrheit. Wenn jemand, der so sich verstrickt hat in seinen Lügen, wenn der auf einmal durchbricht zur Erkenntnis der Wahrheit und Buße tun würde vor dem ganzen Land und sagen, was habe ich verbrochen, was habe ich für ein Zeug erzählt, könnt ihr mir vergeben, was für ein Gewinn wäre das für die Wahrheit, für das Reich Gottes. Und dafür beten wir. Dafür beten wir. Wir fluchen nicht, wir segnen. Wir sind zum Segnen berufen und wir tun das in einer dienenden Gesinnung, nicht in einer rechthaberischen Gesinnung. Aber in der Sache sind wir unbeugsam, unkäuflich, unbiegsam. Wir sind glasklar und wir bleiben bei dem und wir haben nur ein Ziel und eine Hoffnung. Übermorgen werden wir noch viel klarer sein als heute. Das ist unser Ziel. Halleluja. Und wir bitten dich um Gnade, Herr. Wirklich würdige Repräsentanten deines Sohnes zu sein, als Kämpfer für die Wahrheit zu stehen gegen all diese Lügen, die in den Medien, in den Foren und auf den Konferenzen und überall so gang und gäbe sind und so akzeptabel sind. Und sagen, Herr, erbarme dich über unser Land, erbarme dich und hilf uns stark zu werden, hilf uns Kämpfer zu werden für die Wahrheit, für dein Reich. Für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und bereite uns vor und reinige uns von allem, was uns abhalten will. Und hilf uns, würdige Repräsentanten des wahren Glaubens zu sein, die sich nicht scheuen, überall da, wo es notwendig ist, die Fahne hochzuziehen für die Wahrheit und zu erklären, das sagt Gottes Wort. So ist es richtig und das ist, was Gott will. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst, in diesen Zeiten uns vorzubereiten auf die kommenden Auseinandersetzungen und Schlachten, die viel, viel, viel heftiger sein werden, als was wir bis jetzt erlebt haben. Aber deine Gnade ist da und wir nehmen Gnade, um fest zu werden. Wir nehmen Gnade, um ein festes Herz zu bekommen. Wir nehmen Gnade, um vollständig überzeugt und fest zu stehen in den Wahrheiten deines Wortes und dann zu stehen für das, was du gesagt hast, gegenüber unseren Widersachern, die ja deine Widersacher sind. Das geht ja gar nicht um uns, es geht ja um dich, Herr. Und wir danken dir für Gnade, die du uns gibst. Und wir wollen wachsen und wollen uns vorbereiten auf diese Schlachten. Und du wirst uns helfen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Du Geist der Wahrheit. Du Geist der Kraft und der Liebe. Danke dir. Amen. 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 Amen.